Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Schwestern, liebe Brüder, ich lese uns den Text für diesen Sonntag, für diesen fünften Sonntag nach Trinitatis, ein Wort aus dem ersten Brief des Paulus an seine Problemgemeinde nach Korinth, an die Gemeinde in Korinth im ersten Kapitel. Relativ schnell zu Beginn des Briefes kommt er zur Sache und diese Verse, Verse 18 bis 25, lese ich uns vor und wir können sie an der Leinwand mitlesen. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist es Gottes Kraft. Denn es steht geschrieben bei Jesaja im 29. Kapitel: Ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo sind die Klugen? Wo sind die Schriftgelehrten? Wo sind die Weisen dieser Welt? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott wohl, durch die Torheit der Predigt selig zu machen, die da glauben. Denn die Juden fordern Zeichen und die Griechen fragen nach Weisheit. Wir aber predigen Christus, den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis und den Heiden eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, Juden und Griechen, predigen wir Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn die göttliche Torheit ist weiser, als die Menschen sind, und die göttliche Schwachheit ist stärker, als die Menschen sind. Herr, unser Gott, wir bitten dich, schenk du uns ein Herz für dein Wort. Und schenk du uns ein Wort für unser Herz. Amen. Nun, liebe Schwestern, liebe Brüder, es geht ums Kreuz. Es geht ums Kreuz, wie immer in der Kirche oder beinahe immer in der Kirche. Es geht ums Kreuz und darum, was denn das Wort vom Kreuz ist. Was denn das Kreuz spricht. Paulus, berühmter Apostel der Christenheit, schreibt wieder einmal an seine Problemgemeinde in Korinth, schreibt von der Botschaft des Kreuzes. Und diese Korintherbriefe, das hatten wir die letzten Wochen immer wieder mal, das sind Briefe, die keine große Glaubenslehre diktieren, sondern die auf ganz konkrete Anliegen antworten. Da geht es um Zurechtweisung, auch um Überführung von eigenartigem, falschen, gemeinschaftszerstörerischem Verhalten. Und ein solches Problem findet Paulus in seiner Gemeinde Korinth vor und antwortet darauf. Da gibt es nämlich Gruppen, die sich streiten, wie das in jeder größeren Menschenansammlung der Fall ist. Da hat man sich in den Haaren. Worüber hat man sich in Korinth in den Haaren? Na, zu wem man sich halten soll. Da gibt es Starprediger. Da gibt es Menschen, denen man nachfolgt und an denen man hängt. Und da hält sich die eine Gruppe zu Petrus. Das ist ja der, der Jesus schließlich auch leibhaftig als Jünger erlebt hat. Das haben wir vorhin in der Berufungsgeschichte gehört. Und dann gibt es Leute, die halten sich an Paulus und dann halten sich Leute an Apollos und dann andere sagen, ich habe mit denen gar nichts zu tun, ich halte mich nur an Christus. Und Paulus sagt, Moment, es geht hier nicht darum, zu welcher Partei ihr gehört, was euer Geschmack ist, sondern es geht hier ums Kreuz. In dieser Gemeinde geht es ums Kreuz. Das Wort vom Kreuz. Das Kreuz, es ist das Symbol unseres Glaubens, es ist das Symbol der Christenheit geworden und aus unseren Kirchen heute gar nicht mehr wegzudenken, ebenso wenig aus unserer Kunst, aus unserer Kultur, sei es als Zeichen der Totenruhe auf den Friedhöfen oder eben als Zeichen der Heilung auch in Krankenhäusern, an Krankenhäusern, an medizinischen Einrichtungen. Wir schmücken uns auch damit mit Kreuzen. Ich weiß nicht, wer von Ihnen heute Morgen eine Kette umhat mit einem Kreuz dran. Warum schmücken sie sich mit Kreuzen? Manche hängen Kreuze in die Häuser hinein, zeigen damit, dass sie ein christlicher Hausstand sind. Manche lassen sich sogar ein Tattoo stechen mit einem Kreuz darauf. Ja, unsere Verdienstorden, unsere Zeichen höchster Anerkennung werden in Kreuzform verliehen, stammen aus christlicher Tradition. Ja, sogar unsere Armee, die Bundeswehr, wird durch ein Kreuz repräsentiert, durch das Eiserne Kreuz. Und das wiederum geht auf einen durchaus ganz frommen preußischen König zurück, der das Kreuz als Dankbarkeit gegenüber Gott gestiftet hat und als Zeichen der Anerkennung seiner Soldaten. Das Kreuz. Das Kreuz ist aus unserer Kultur, aus unserer Tradition nicht wegzudenken. Aber wenn man sich mal vor Augen führt, was das eigentlich ist, was wir da stehen haben, wenn wir hier reinkommen, was wir um unseren Hals hängen haben oder als Tattoo gestochen bekommen haben, dann erfahren wir erst einmal, welche Provokation hinter diesem Zeichen eigentlich steht. Welches Ärgernis, welche Torheit, so wird es hier im Predigttext gesagt, welche Dummheit darin auch zu Zeiten des Paulus gesehen wurde. Das Kreuz nämlich als ein Folterinstrument. Das Kreuz als ein Hinrichtungsinstrument. Ich habe heute das Kreuz bei dem Paul an die Stirn, an die Brust und an die Hand gezeichnet. Es ist ein Zeichen des Todes. Und in der alten Welt, der antiken Welt, war es wohl das ehrloseste Zeichen, das grausamste Zeichen des Todes. Die Kreuzigung wurde beinahe immer im Zusammenhang eines politischen Aufruhrs verhängt, sodass oft politische Vorwürfe, politische Motive mit im Spiel waren. Und nicht selten ging dem Kreuzestod eine Geißelung voraus. Da wurden Menschen richtig gequält. Und üblicherweise verblieb dann der Tote, der Verurteilte, an diesem Hinrichtungsinstrument, und seine Überreste wurden den Tieren und der Verwesung überlassen. In dieser Form war der Tod Jesu am Kreuz wirklich die schändlichste Tötungsart, die schändlichste, widerwärtigste Hinrichtungsart in der antiken Welt. Und das Kreuz brachte Christen von Anfang an in Verlegenheit. Wir kennen Spottdarstellungen, wir kennen Graffitis aus der Antike, wo sich Menschen über das Kreuz lustig machen. Da wird Jesus mit einem Eselskopf dargestellt, weil man es nicht verstanden hat. Warum bitte? Warum bitte stellt eine Religion ein Wahrzeichen auf, was ein Tötungsinstrument ist? Ist doch absurd. Stellen Sie sich das bitte mal vor, liebe Schwestern und Brüder. Sie kommen in eine Kirche rein, Sie suchen ganz ehrfürchtig hier Andacht und sehen auf dem Altar ein Mordinstrument. Nehmen wir mal nicht das Kreuz, sondern eine französische Guillotine. Sie kommen hierher und sehen auf dem Altar, da wo in alten Hochkulturen einer zornigen Gottheit noch geopfert wurde, das Opferinstrument, mit dem Gott selbst geopfert wird. Wie absurd, wie paradox, wie eigenartig. Wie widersprüchlich, da wo vorher einem zornigen Gott, dem man gnädig stimmen wollte, und das kennen alle Kulturen dieser Welt, geopfert hat, da opfert sich auf einmal einer selber. Da hängt er an einem Mordinstrument. Christus selbst am Kreuz. Absurd. Ärgernis und Anlass zum Spott seit Jahrhunderten. Ein Tötungsinstrument wird zum Wahrzeichen einer Religion. Liebe Schwestern und Brüder, die Botschaft vom Kreuz und das Wort vom Kreuz, davon, dass Jesus als Mensch gewordener Gott für mich und für dich stirbt, den Fluch der Sünde auf sich nimmt, so wie es Paulus schreibt, er selbst die Krankheit trägt, meine Krankheit trägt, deine Krankheit trägt, meine Schmerzen und deine Schmerzen trägt, meinen Tod und deinen Tod stirbt. Dieses Zeichen hat zu Zeiten des Paulus keinesfalls viel Freunde gefunden und ist auf Verständnis gestoßen. Und das ist auch heute nicht der Fall, weil es so abartig, absurd ist. Denn die Juden fordern Zeichen und die Griechen fragen nach Weisheit, so heißt es im Vers 22. Wir aber predigen Christus, den Gekreuzigten. Den Juden ein Ärgernis und den Heiden eine Torheit, eine Dummheit. Und da muss man vielleicht einhaken. Vielleicht verstehen Sie das mit dem Juden und den Griechen, den Juden und den Heiden nicht richtig. Das sind Synonyme, Griechen und Juden. Es geht hier nicht um zwei Nationen, um die Bewohner von Israel und um die Bewohner von Griechenland, sondern es geht hier um zwei Kategorien von Menschen. Im paulinischen Denken gibt es jene, die schon immer die Verheißung der Väter hatten, die Verheißung Abrahams, das Volk Israel, die, die schon immer in dieser Beziehung mit Gott waren, das sind die Juden. Und dann gibt es jene, die es nicht waren. Das sind die Heiden, das sind die Griechen, also die, die Griechisch damals sprachen als Weltsprache. Deshalb diese Unterscheidung in Juden und in Griechen. Es geht also nicht darum, dass man irgendeine der beiden Gruppen gegeneinander ausspielt. Das will Paulus hier in unserem Predigttext gerade nicht haben. Er will nicht Völker gegeneinander ausspielen oder bevorzugen, wenngleich Gott natürlich seinen Bund mit Israel immer noch für gültig ansieht. Juden und Griechen, Juden und Heiden, das steht für die Menschheit als solches, für uns, für alle Kategorien von Mensch. Gottes Wort vom Kreuz entspricht nämlich weder der Weisheit der Juden, die Zeichen fordern, noch der Weisheit der Griechen, der Heiden, jener also, die eine besondere Philosophie auch hatten, die diese Verheißung der Väter noch nicht hatten. Gottes Wort vom Kreuz entspricht nicht der Weisheit dieser Welt. Gott geht nicht den Weg jener oder jener Gruppe, geht nicht den Weg, den Menschen vorher sich erdacht haben oder für vernünftig halten, sondern er geht einen neuen Weg. Gott geht im Kreuz einen neuen Weg, nämlich den Weg der Gnade. Der Gnade. Das Wort vom Kreuz, das Christus predigt, das Paulus predigt, den Auferstandenen, den Gekreuzigten predigt, ist nichts anderes als das Wort der Gnade. Aus Gnade seid ihr gerettet, so heißt heute der Wochenvers für diesen Tag und für die Woche, die noch vor uns liegt, aus diesem besonderen Brief, dem Epheserbrief, auch also einem Lehrbrief. Aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Aus Gnade seid ihr gerettet. Das Wort vom Kreuz ist ein Wort der Gnade. Jetzt können Sie sagen, schön, Herr Pfarrer, Gnade wieder. Das ist ja in der Kirche immer so ein Wort. Was will man jetzt mit der Gnade wieder? Was will der Paulus jetzt wieder mit dieser Gnade? Was soll das? Ich meine, wozu brauche ich Gnade? Gnade bräuchte ich vielleicht dann, wenn ich mich schuldig fühle. Dass mir irgendjemand für irgendetwas gnädig ist und dann mir da vergibt, Gnade brauche ich nicht. Gnade ist so ein Wort, das spielt bei uns in unserem heutigen Sprachgebrauch ja kaum mehr eine Rolle. Ja, was will man denn da? Man bekommt in der Kirche immer erzählt, dass man Sünderlein ist und dass man einen gnädigen Gott braucht. Aber brauche ich ja gar nicht. Oder doch? Das Wort Gnade kommt tatsächlich in unserem Sprachgebrauch heutzutage selten vor. Aber Elemente, die in der Gnade drinstecken, die Paulus hier auch meint, die wir am Kreuz finden, die sind natürlich aktuell auch in unserer Gesellschaft, auch in unserem Miteinander. Dasjenige, wofür Gnade steht, das wird heute oftmals anders wiedergegeben. Wir kennen das Reden damit und davon, dass wir geduldig miteinander sein wollen. Dass wir doch mehr aufeinander Acht geben wollen. Dass wir geduldiger vielleicht mit uns selber sein wollen. Was ist das denn anders als die Rede von Gnade? Wenn ich geduldig mit meinem Mitmenschen sein will, mit meiner Ehefrau, mit meinem Ehemann, mit meinen älter werdenden Eltern, mit meinen Kindern vielleicht, mit meinen Arbeitskollegen. Geduldig sein. Annahme ist auch so ein Modewort. Wir wollen einander annehmen, so wie wir sind. Wir wollen achtsam sein. Das große Wort der Wertschätzung, was immer wieder in den heutigen Tagen auftaucht. Es gibt Toleranz und Akzeptanz. Auch diese Begriffe tragen Aspekte von Gnade in sich. Auch Demut und Bescheidenheit. Wir haben das gerade aktuell in unserer Gesellschaft, die große Diskussion des sich Zurücknehmens, bescheidener Lebens. Das große Wort der Nachhaltigkeit kommt da hinein. Was brauche ich eigentlich? Worauf kann ich verzichten? Muss ich meine Ansprüche an das Leben, an alle anderen setzen? Müssen meine Ansprüche des Lebens die Ansprüche sein, an denen ich auch andere messe? Oder kann ich den oder diejenige andere in meiner Umgebung vielleicht so stehen lassen, wie sie sind? Ja, das ist Gnade. Das sind Gedanken der Gnade. Gnade ist nichts Unaktuelles, auch wenn wir das Wort gar nicht mehr gebrauchen. Wir haben manchmal den Eindruck, dass in der Kirche von der Gnade gesprochen wird, so wie in einem Gerichtssaal. Ich habe heute extra diese Robe angezogen, damit ich auch als ein Richter aussehe. Man hat dann so ein forensisches, so ein juristisches Vorstellungsvermögen von Gnade. Da kommt das Sünderlein hinein und dann wird entsprochen, du bist schuldig oder du bist nicht schuldig. Nein, aber es geht in dieser Rede vom Kreuz nicht um einen juristischen Gnadenbegriff, sondern um einen Beziehungsbegriff. Denn Gott ist zuallererst Vater, Gott ist zuallererst Mutter, Gott ist zuallererst diejenige Kraft, die in Beziehung mit uns Menschen steht. Er ist nicht der Richter. Natürlich, diese Worte gibt es auch im Neuen Testament, Gott als Richter. Aber er ist zuallererst derjenige, der die Beziehung zu einem jeden, zu einer jeden von uns halten möchte, wie ein Vater oder wie eine tröstende Mutter. Deshalb ist das ein besonderer Name in unserem Glauben, Gott als Vater. Gott ist zu uns wie ein Vater zu seinen Kindern. Gott ist zu uns wie eine tröstende Mutter zu ihrem Nachwuchs. Es geht also nicht um einen juristischen Gnadenbegriff, sondern um einen Beziehungsbegriff. Da will einer die Beziehung zu dir nicht abreißen lassen. Da will einer die Beziehung zu dir nicht hergeben wollen. Gnade. Gnade ist nichts Unaktuelles. Aber wir Menschen können uns über Gnade so herrlich aufregen. Wir können uns richtig daran ärgern an Gnade. Wir können uns über dieses Wort vom Kreuz, wie es Paulus sagt, richtig ärgern. Und da gibt es diese Kategorien zwischen Juden und Griechen, zwischen denen, die das für ein Ärgernis halten und jene, die es als absolute Torheit, als Dummheit ansehen. Und auch das kennen wir. Ja, wir können uns an Gnade ärgern. Haben Sie sich schon mal an Gnade geärgert? Dass es so etwas wie Gnade gibt? Warum ist da jemand gnädig? Es gibt doch klare Regeln. An die müssen wir uns halten. Warum ist derjenige nun gnädig? Oder haben Sie sich über Gnade schon mal lustig gemacht? Lächerlich gemacht? Es als Spott, als dummes Gewäsch empfunden. Wir kennen dieses Wort des Gutmenschentums. Das ist genau dieses Wort, wo man sich über Gnade lustig macht. Da ist jemand Gutmensch. Ein bisschen dumm. Er versteht es nur noch nicht. Ein Gutmensch. Ärger dich nicht über Gnade. Mach dich nicht lustig über Gnade. Ärgernis und Dummheit, das würde diesem und das wird diesem Kreuz immer wieder nachgesagt. Ärgere dich nicht über Gnade, mach dich nicht lustig über Gnade, denn der Weg der Gnade, das ist der Weg Gottes, den er geht mit seiner Welt. Denn Gnade schenkt Zukunft. Gnade schenkt Zukunft. Gnade hält mir und hält dir den Weg frei, hält Handlungsoptionen frei, hält Beziehungen offen. Ich muss keinen Schlussstrich ziehen. Ich muss nicht sagen, so bis hierher und jetzt ist alles zu Ende und jetzt sterben wir einander. Jetzt gehen wir verloren, wie es im Psalm 18 heißt. Wir verlieren einander. Die Gnade hält offen, dass es mit mir und mit dir weitergeht. Dass wir einen Spielraum miteinander haben. Dass ich dich nicht aufgebe und dass ich hoffe, dass du mich nicht aufgibst. Dass ich nicht aufgeben muss in dieser Gesellschaft, in dieser Kirche, die doch so viele Probleme hat. Und mit den Menschen, mit denen ich zusammenlebe. Und dem Staat, in dem ich lebe und den eigenartigen, seltsamen Entwicklungen. Dass ich hier keinen Schlussstrich ziehen muss und sagen muss, jetzt ist Schluss und bis hierher und nicht weiter. Sondern Gnade heißt, ich halte mir diesen Weg offen. Ich bin bereit, neu loszugehen, neue Wege zu gehen, mich nicht verloren zu geben und den anderen nicht verloren zu geben. Gnade ermöglicht und Gnade schenkt Zukunft. Und das ist der Weg, den Gott mit uns Menschen geht und auch mit seinem auserwählten Volk Israel, das einst seinen Messias verwarf, geht. Gott schenkt auch diesem Volk Gnade und Zukunft. Das Wort vom Kreuz, das Wort der Gnade ist also Gottes Kraft für mich und für dich. Aus dieser Gnade, dass wir bei Gott angenommen sind, dass wir erlöst sind, dass wir gewollt sind, wie wir es heute in der Taufe von Paul auch gehört haben, dass wir getragen sind von ihm, dass wir ertragen werden von ihm. Aus dieser Gnade können wir leben. Und damit ist nicht nur ein Überleben gemeint, sondern das kraftvolle Schöpfen für meinen und für deinen Alltag. Diese Gnade ist unsere Kraft. Diese Gnade ist unsere Kraft. Also bleib in der Gnade. Verwirf sie nicht, lehn sie nicht ab, streite sie nicht ab. Bleib in der Gnade. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.